ARD.
Unser Wunsch ist es halt, das der Allgemeinheit zu zeigen, dass man trotzdem auf diesen Flächen vernässt, weiterhin Geld verdienen kann, um so vielleicht auch Landwirten, die sagen, auch ich habe gar keine Lust mehr, so viel Kühe zu melken oder dies zu machen, zu sagen, das ist trotzdem noch ein Standbein, wo man auf Moor Geld verdienen kann.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Kuhlage, sag einmal, warst du eigentlich schon mal im Moor?
Nee, vor Mooren habe ich Angst. Ich höre immer von Moorleichen, von Moorhexen, der Hund von Baskerville kommt aus dem Moor, kriegst du mir nicht rein.
Aber Kuhlage, Moore sind wichtig, aber das klären wir heute.
Willkommen bei 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast, dem einzig wahren in der ARD Audiothek und überhaupt auf der ganzen Welt. Mein Name ist Andreas Kuhlage. Ich lerne hier jedes Mal Neues über die Landwirtschaft aus Sicht der Verbraucher.
Genau, und du wohnst in Hamburg. Ja. Da gibt es übrigens, das kann ich auch schon mal verraten, das Rackmoor, das Eppendorfer Moor und viele andere Moore. Also, dass du noch nicht im Moor standst, das wundert mich echt.
Oh Gott.
Ich komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb, der auch in Niedersachsen ist. Niedersachsen ist übrigens Moorland Nummer 1, Kuhlage. 400.000 Hektar sind Moorland und damit sind ein Drittel aller Moorflächen in Niedersachsen von Deutschland. Ich habe Landwirtschaft studiert, komme wie gesagt selber vom landwirtschaftlichen Betrieb und bin hier die Landwirtin im Podcast.
Und wie heißt du?
Oh, Maja Muckwitz. Schön, dass du fragst, Kuhlage.
Wir versuchen hier immer so ein bisschen mit Vorurteilen zwischen Landwirten und Verbrauchern aufzuräumen. Wir wollen, dass wir uns alle irgendwann wieder richtig lieb haben. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich geht es uns darum, dass wir ein bisschen Verständnis füreinander entwickeln hier in diesem Podcast, ne?
So sieht's aus. Und heute wollen wir die Frage klären, Landwirtschaft im Moor, wie gelingt das eigentlich?
Ja, und wie muss sich Landwirtschaft verändern und wie werden sich die Moore verändern? Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, denn Moore sind extrem wichtig, damit wir klimaneutral werden oder damit wir ein bisschen nachhaltiger die Zukunft gestalten. Aber erstmal gibt es hier etwas, auf das ich mich gar nicht wirklich freue, nämlich Majas Lieblingsrubrik.
Majas Landwort.
Ja, das ist meine Lieblingsrubrik. Mhm. Und zwar darfst du mir in dieser Rubrik einen Fachbegriff erklären. Und heute habe ich dir mitgebracht Vermehrungsbetrieb.
Vermehrungsbetrieb. Familie. Das ist der Vermehrungsbetrieb Nummer 1. Ein Vermehrungsbetrieb, ich nehme mal an, die Frage ist ernst gemeint, deswegen versuche ich ernsthaft zu antworten. Vermehrungsbetrieb bedeutet, dort sollen neue Tiere gemacht werden.
Also ein Vermehrungsbetrieb ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der sich auf die Produktion von hochwertigem Saatgut spezialisiert hat. Das heißt, er pflanzt speziell auserwählte Pflanzensorten an, die natürlich besonders ertragreich, besonders widerstandsfähig gegen Krankheiten sind und noch ganz, ganz viele andere Vorteile haben. Sehr wichtig für uns, weil wir brauchen in der Landwirtschaft sehr, sehr gutes Saatgut und es ist gut, dass es solche Betriebe gibt.
Hochlebe der Vermehrungsbetrieb! Und damit kommen wir zu unserem heutigen Thema. Es geht um Moore. Jeder hat irgendwie von Mooren schon mal gehört, aber kaum einer war jemals drin. Woran liegt das? Es gibt kaum noch Moore in Deutschland. Vielleicht mal ein paar Zahlen ganz zu Anfang. 95% der Fläche aller Moore sind seit den 70ern trockengelegt worden. Damit man mal so eine Vorstellung gekriegt, wie das ist. Ein Fußballfeld und davon nur noch die Hälfte des Strafraums. Das ist alles, was von den Mooren noch übrig ist. Jetzt könnte man sagen...
Da war er wieder, der dahergezogene Vergleich von dir, aber er passt.
Ja,
er passt.
Passt.
Ich finde es an dieser Stelle auch wichtig zu erzählen, warum wurden denn Moore trockengelegt?
Als Kind habe ich noch gelernt in der Schule, dass wir stolz sein können, dass unsere Landwirtschaft das gelungen ist, mit Hilfe von Entwässerungstechnik und so weiter, der wilden Natur diese Flächen abzuringen, weil auf diesen Flächen dann Getreide angebaut werden konnte. Und als Kind dachte ich, Mensch, geil, wir sind in der Lage, sowas hinzukriegen. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es irgendwie schädlich ist für die Natur oder fürs Moor.
Da sagst du was ganz Wichtiges, denn früher war man wirklich stolz darauf, dass man diese Flächen für die Landwirtschaft sozusagen nutzbar machen konnte und landwirtschaftlich nutzen konnte, indem man dort Getreide oder anderes anbaut. Aber früher wusste man es auch einfach nicht besser.
Denn Moore sind wichtig. Moore speichern Treibhausgase. Man muss sich das mal vorstellen. Die trockengelegten Moore in Deutschland geben pro Jahr 53 Millionen Tonnen Treibhausgase ab. So, die könnten wir einsparen, wenn die Moore alle wieder intakt wären. Ist aber nicht so. Und zum Vergleich, der innerdeutsche Flugverkehr pustet ungefähr 1 Million Tonnen im Jahr raus.
So ist das. Das 53-fache kommt von den Moorflächen. So, und dieses Wissen haben wir jetzt. Und deswegen wollen wir in dieser Folge schauen, wie kann denn Landwirtschaft auf Moorflächen gelingen? Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen.
Genau, denn Landwirtschaft und Moor stehen nicht im Widerspruch. Denn es ist ja irgendwie klar, im Moor alles nass, kann man irgendwie kaum Kühe raufschicken oder Landwirtschaft betreiben. Aber es gibt einen Weg, mit dem Moor umzugehen. Ja, und unser Gast heißt Hans Lütjen-Wellner und ist quasi Moornachbar, kann man sagen, ne?
Ja, ich bin in der Ortschaft Teufelsmoor ansässig, das ist in der Nähe von Worpswede. Dort habe ich einen landwirtschaftlichen Betrieb. Wir sind mit unseren Moorflächen stark in den Fokus gerutscht über diese ganze CO2-Problematik. Früher waren wir so ein bisschen Landwirtschaft zweiten Grades, wenn man das so sagen kann. Bei uns haben sich aber auch Betriebe stark spezialisiert. Es gibt auch im Moor große Milchviehherden, die sich wirklich intensiv bewirtschaftet. Und da sind die Probleme, dass man, wenn wir eben gesagt haben, ja, man müsste das Moor nur wieder nass machen und die CO2-Problematik ist weg, so geht's ja auch nicht, weil diese Betriebe sich verschuldet haben, Ställe gebaut haben und man kann denen ja nicht einfach so die ganze Existenz kaputt schlagen.
Wow, direkt tief rein, Deep Dive ins Moor, könnte man sagen. Aber wir zäumen das Pferd jetzt mal ganz von hinten auf, ne, Maya?
Erzähl uns doch erstmal ein bisschen was von deinem Betrieb. Wie ist der denn aufgebaut? Wie können wir uns den vorstellen?
Mein Betrieb ist ein reiner Grünlandbetrieb. Ich habe ein ganz bisschen Ackerflächen, wo ich aber letztendlich mache ich da Blümchen drauf, also hier Blühflächen und sowas, weil der Gesamtbetrieb sind 500 Hektar und ich habe 8 Hektar Grünland. Da lohnt es sich auch nicht für meine Kühe, Mais drauf anzubauen. Also da bin ich ganz von ausgestiegen aus der Sache.
Das ist ein bisschen süß. Ich muss das mal ganz kurz erklären. Hans Lütjen-Wellner ist ein riesiger Kerl und er hat große, kräftige Hände. Und ich stelle mir vor, so wie er sich da um die Blümchen kümmert, das fand ich ganz süß, ganz eben so.
Kann man denn überhaupt was auf nassen Moorflächen anbauen? Oder ist das jetzt wirklich alles Weidefläche?
Das ist alles Weidefläche bei uns. Es wurde früher geackert, was natürlich schon vor Jahren nicht gern gesehen wurde, auf Moorflächen Mais anbauen. Zumindest bei uns, weil wir sehr viele Naturschutzgebiete haben. Da wurde dann gesagt, das muss weg da. Es gibt aber auch Kollegen, die auf Moor Kartoffeln anbauen, das auch sehr erfolgreich tun und da natürlich auch ihre Existenz drüber bestreiten. Das ist das Hauptproblem bei der ganzen Geschichte, dass man den Leuten ja nicht einfach sagen kann, so jetzt hört ihr da mal mit auf und was aus euch wird, ist uns unegal. Ein Moor ist ja auch zersiedelt, da steht hier ein Haus und da ein Haus und man kann das nicht einfach so in eins nass machen, das Ganze.
Versuch mir das als Laien mal zu beschreiben. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe in meiner Vorstellung ein Moor vor mir. So, das ist matschig, das ist sumpfig, da kannst du kaum drauf stehen, da sackst du ein bis zu den Knien. Wie ist denn da überhaupt irgendwas möglich? Also, musstet ihr das bearbeiten? Wie habt ihr es trockengelegt und wie viel habt ihr trockengelegt?
Naja, das ist ja ein Prozess, der über, also unser Betrieb ist seit 1350 in Familienbesitz. Und seitdem versuchen meine Vorfahren ja immer, das irgendwie zu entwässern, trocken zu legen.
Nutzbar zu machen.
Und eigentlich sind im Winter unsere Flächen, wenn es viel regnet, die Wasserstände höher sind, nass. Aber im Sommer sind sie schon so, dass sie befahrbar waren eigentlich immer. Bloß durch diese Moorzersetzung schrumpft das Moor auch jedes Jahr 1 Zentimeter. Und wir wachsen ja immer mehr an Meeresspiegel ran. Also es trocken zu halten, zumindest bei uns, wird immer ein bisschen schwieriger.
Also Moor ist nicht gleich Moor. 500 Hektar hast du. Was ist davon nasses Moor, wo gar nichts drauf geht? Was ist trockengelegtes Moor, wo du Kühe hast? Und was ist was anderes? Erklär mir das nochmal.
Will ich gerne tun. Also man muss das ja unterscheiden. Moorflächen sind es grundsätzlich ja erstmal alles. Wir haben aber Moorflächen, die über Drainagen, über Entwässerung so trockengelegt sind, dass sie konventionell oder nach herkömmlichen Gesichtspunkten gut bewirtschaftet werden können. Dann gibt
das heißt, da stehen auch Kühe drauf und sowas,
da
ja?
Da stehen auch Kühe drauf, da könnte man theoretisch auch umpflügen und Getreide drauf anbauen,
okay,
oder Kartoffeln oder was auch immer. Dann gibt es Moorflächen, die unter Naturschutz sind, die meistens schon auf tieferen Standorten waren auch früher, wo es leicht zu Überschwemmungen kommt, wo Senken drin sind, die immer unter Wasser stehen, die zum Teil beweidet werden, zum Teil nur noch einmal im Jahr gemäht werden. Und zukünftig sollen ja alle Moore, zumindest bei uns, nasser gehalten werden. Und da muss ja irgendwie das Moor, das Wasser angestaut werden. Die ganze Wasserverfügbarkeit in diesen Moorflächen ist sowieso ein Riesenproblem. Ob man um alle Moorflächen in Deutschland eventuell mal wieder zu vernässen, ob man überhaupt so viel Wasser finden kann.
Okay.
Wie ist das bei dir auf dem Betrieb?
Da ist es so, die Flächen, die tiefer liegen, die in mehr in Flussnähe sind, die wären relativ leicht zu vernässen. Mhm. Die Hochmoorflächen, da sind wir, sagen wir mal, 2 Meter, 2,50 Meter über NN, die sind meiner Meinung nach eigentlich gar nicht zu vernässen. Da müsste man das Wasser technisch hochpumpen, damit das da überhaupt nass wird. Wobei die natürlich die höchsten Emittenten sind. Und da ist der größte Schaden eigentlich. Da ist das sehr, sehr schwierig. Und der große Schnitt ist mal feucht, mal trockener. Das merkt man auch durch diese Klimaänderungen, dass wir so nasse Sommer jetzt mal hatten. Dann ist da schwer zu wirtschaften. In diesen 2017, 18, 19er Jahren, wo es so trocken war, da konnte man auch bei uns überall mit dem Fahrrad auf dem Land fahren, wenn man das wollte.
Und was sagst du zu der Kritik? Ja, Moore müssen nass, aber wenn wir jetzt das Moor nass machen, dann überfluten wir auch gleichzeitig vielleicht die Infrastruktur wie Straßen oder Kindergärten oder Schulen, die dort im Umkreis sind. Wäre das bei dir auch so?
Das wäre bei uns auch so. Also man kann nicht einfach sagen, das ganze Dorf schotten wir ab und lassen das Wasser da drin stehen oder reinlaufen. Da sind natürlich auch Einzellagenhöfe, wobei früher die Landwirte so schlau waren oder die alten Hofstellen, die waren ja schon auf Warften oder auf höher gelegenen Stellen. Heute oder die letzten 50 Jahre wurden die Häuser dann irgendwo hingebaut, wo es schön passte.
Hauptsache die landwirtschaftlichen Betriebe liegen im Trocknen. Nein, Spaß. Können wir nur wir beide lachen. Kula kann darüber nicht lachen.
Okay, ja, also hat man einfach irgendwo Sachen hingebaut und jetzt, wenn man es zurückvernässen will, hat man natürlich ein Problem.
Hat man Probleme. Ja. Das ist aber ja einfach so. Unsere Region hat sich ja auch entwickelt in den Jahren und ist nicht stehen geblieben auf einem Stand von 1850 oder so. Aber das sind halt Probleme, die angefasst werden müssen, wo eventuell Deiche gemacht werden müssen oder was auch immer.
Also auch da gibt es
Lösungsansätze. Auch da wird es mit Sicherheit Lösungen geben.
Okay.
Okay, vielleicht nehmen wir uns mal mit in den Bundle rein. Also du betreibst jetzt die Landwirtschaft dort schon seit 40 Jahren. Wie sah sie vor 40 Jahren aus und wie hat sie sich jetzt dahin entwickelt, dass du sagen kannst, ich nutze diese Moorfläche so, wie wir sie eigentlich nutzen sollten, eben nicht mehr trocken?
Vor 40 Jahren war es natürlich so, da war in jedem Haus bei uns standen 6 Kühe, 10 Kühe. Alle haben sie gemolken. Die Technik war klein. Das hat sich aber ja ab den 70er Jahren gewandelt. Viele haben komplett aufgehört. Die Flächen werden aber trotzdem bewirtschaftet. Es sind weniger landwirtschaftliche Betriebe, die natürlich größere Kuhherden haben. Die ganze Technik in der Rindviehhaltung ist ja in den letzten 30 Jahren sprunghaft, hat sich ja geändert. Wir kommen da bei uns an Grenzen mit der Befahrbarkeit. Also die Lohnunternehmer haben Güllefässer mit 20 Kubik oder sowas. Die können bei uns nicht unbedingt fahren. Aber trotzdem kann man bei uns auch auf dem Moor mit großen Schleppern fahren oder so. Das ist nun nicht, wie Kula gesagt, alles ein einziges Matschgebiet. Was natürlich von der Gesellschaft zukünftig wieder gern gesehen würde.
Ja.
Früher war es ja trockener. Wie hast du es denn jetzt so hinbekommen, dass es jetzt nass wird? Also welcher Prozess ist das? Hast du irgendwelche Gräben wieder zugemacht? Nehmen uns mal damals.
Da gibt es Agrarumweltprogramme. Moorschonenden Grabenanstau ist so eins. Da kriegt der Landwirt Geld dafür, wenn er seine Gräben verschüttet und den Wasserstand auf der Fläche auf einem gewissen Niveau hochhält. Aber ansonsten sind großflächig bei uns die Flächen noch nicht dazu geführt worden, dass die ständig nass sind. Eigentlich ist das bei uns im Sommer auch relativ trocken. Mhm. Bloß der gesellschaftliche Gedanke ist ja, dass sie nass werden müssen. Wie das stattfinden soll, ist noch gar nicht geklärt.
Transformation. Also irgendwann hat man festgestellt, das ist gar nicht so gut, dass wir die ganzen Moore trocken legen. Und dann ist es den Leuten gedämmert, wir müssen sie wieder in Moore zurückverwandeln. Wann hat das bei dir so eingesetzt, dass klar war, okay, Mist, ich muss hier was machen?
Also unser ganzes Dorf ist unter Schutz gestellt worden, Naturschutz. Da geht es aber um den Wiesenbrüterschutz, also Kiebitze, Brachvogel und so eine Tiere. Und da wurde das bei uns nochmal wieder extensiver. Und da haben wir gesagt, jetzt ist hier eine Landwirtschaft sinnvoll eigentlich nicht mehr zu betreiben. Und da haben wir uns 2017 zusammengesetzt mit dem Landvolk zusammen und haben überlegt, was können wir machen. Und da kam dann im Anschluss diese ganze Moordiskussion dazu. Und da haben wir dann gesagt als Landwirte, okay, wir vernässen, wir machen es nasser, zumindest bei uns, um zu gucken, ob das vielleicht eine wirtschaftliche Perspektive ist für unsere Betriebe. Das wird sich werden die nächsten Jahre zeigen, ob wirklich die Möglichkeit besteht, aus den Gräsern, die bei uns wachsen, nicht mehr Kühe mit zu füttern, sondern Baustoffe herzustellen oder sowas.
Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr von erzählen. Welche Optionen gibt es denn auf Moorflächen überhaupt wirtschaftlich, ja, sich so aufzustellen? Also wie du gerade eben schon meintest, vielleicht Baustoffe herzustellen.
Da haben wir mit dem Greifswalder Moorzentrum 2018 eine Machbarkeitsstudie machen lassen. Und da waren eigentlich drei Schwerpunkte. Einmal eine Verbrennung von Heu, was in Mooren gewachsen ist. Das hat uns aber von Anfang an nicht gefallen, weil es nicht nachhaltig genug ist.
Das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Also man macht die Moore wieder nass, damit sie CO2 binden und das, was da wächst, verbrennt man.
Das steckt man an, das wollten wir nicht so gerne. Dann waren wir bei einer Pyrolyse.
Was ist das?
Pyrolyse ist im Grunde genommen im Harz. Früher gab es ja so Köhlerhütten, wo Holzkohle hergestellt wurde.
Ja.
Und das würde auch mit Heu funktionieren. Dann würde aus dem Heu oder dem Gras würde Biokohle hergestellt werden.
Ah.
Und Biokohle kann man für alles Mögliche gebrauchen, auch auf besseren Standorten als Fruchtbarkeitsverbesserer und Wasserspeicher und sowas alles. Und der große Vorteil von der Biokohle ist, dass das CO2 dafür, ich will nicht unendlich, aber für hunderte von Jahren drin gespeichert ist.
Man muss vielleicht mal grundsätzlich sagen, dass das Moor, ich sag mal, so eine kleine Zicke ist. Ne? Ja. Also es ist eine große Fläche, und da wächst viel, aber vieles von dem, was da wächst, ist jetzt naturgemäß irgendwie nicht nutzbar. Da so die Gräser, die da wachsen, die kann man nicht verfüttern. Ist das so richtig? Oder größtenteils eignen die sich nicht als Tierfutter zum Beispiel?
Das ist zumindest bei uns im Moor so. Ich lege immer Wert drauf, dass wir das Moor nicht alles über einen Kamm scheren. Das Emsland ist in Deutschland, denke ich, eine der höchst produktivsten Standorte für Landwirtschaft über die Tierhaltung. Und die haben sich in den 50er, 60er Jahren haben die tief geflücht. Das Moor ist aber immer noch da. Es ist letztendlich auch als Moorstandort zumindest teilweise noch anerkannt, aber die verdienen da natürlich richtig Geld. Bei uns in Teufelsmoor ist es so, über die Naturschutzgeschichten haben wir schlechte Gräser, die für die Kühe nicht besonders schmackhaft sind, wo man keine Milch draus melken kann, wo letztendlich nicht richtig Geld mit zu verdienen ist. Und das ist halt die Sache bei uns spezifisch. Aber unser Wunsch ist es halt, dass der Allgemeinheit zu zeigen, dass man trotzdem auf diesen Flächen vernässt, weiterhin Geld verdienen kann, um so vielleicht auch Landwirten, die sagen, auch ich habe gar keine Lust mehr, so viel Kühe zu melken oder dies zu machen oder das funktioniert hier nicht so richtig, zu sagen, das ist trotzdem noch ein Standbein, wo man auf Moor Geld verdienen kann.
Aha.
Das Bundesministerium will ja bis 2030, dass die Mooremissionen um 10% gesenkt werden. Das alles ist ja so auf freiwilliger Basis. Bei dir habe ich trotzdem das Gefühl, bei dir wurde ja etwas unter Naturschutz gesetzt, dass du da ein bisschen Zwang hinter hast. Was musst du denn gerade für Auflagen erfüllen?
Naja, wir haben diesen Zwang über diese Schutzgebiete. Mhm. Und können halt einfach keine im herkömmlichen Sinne Futterpflanzen, die hochwertiger sind, auf unseren Flächen wachsen lassen. Haben kaum Standorte, Ackerstandorte, wo wir Mais anbauen könnten, was für eine Milchviehfütterung ja auch essentiell ist. Da haben wir so ein bisschen Probleme bei uns mit. Aber das Ministerium will natürlich gerne, dass das großflächig, die Greifswalder reden immer von jedes Jahr müssen 50.000 Hektar Moorflächen vernässt werden. Bloß wenn die im Eigentum von Landwirten sind, werden die ja nicht vernässen, wenn sie hinterher letztendlich pleite sind und kein Geld verdienen können. Und das ist unsere Hoffnung. Und aber so werden wir auch sowohl hier in Hannover als auch in Berlin bei der Politik gesehen, dass die sagen, macht ihr das mal in Teufelsmoor, seht ihr zu, dass da irgendwie ein Geschäft draus wird, weil darüber dann auch andere Betriebe sich das vielleicht überlegen. Ne?
Wie könnte denn ein Geschäft aussehen? Also womit kann man denn jetzt mal ernsthaft im Moor Geld verdienen?
Über die Gräser, die aufwachsen jedes Jahr, die letztendlich auch gemäht werden müssen, damit die ganze Fläche nicht einem Birkenwald wird, was auch unter nasseren Umständen passieren könnte, sondern dass es eine offene Weidehaltung oder Weideflächen oder Wiesenflächen bleiben, auch dem Wiesenbrüterschutz zugutekommen. Und wir würden dann das, was wir da ernten, auffasern und verändern, einpressen. Das ist alles möglich. Wir können Dämmstoffe herstellen, was auch schon gemacht worden ist. Es gibt so Holzweichdämmplatten, wo man Häuser mit isoliert. Ah. Das sieht mit unserem Heu nahezu ähnlich aus.
Ah, okay. Aber wenn du ganz ehrlich bist, dann aktuell, wie du jetzt aufgestellt bist auf deinen Feldern, bist du quasi abhängig von den Fördergeldern, richtig?
Im Augenblick bin ich zu 100% abhängig von Fördergeldern.
Also das sind die Agrarsubventionen. Das muss man vielleicht nochmal erklären, irgendwie so für Leute wie dich. Also wenn man sich immer fragt, für wen werden die eigentlich verwendet? Für Landwirte wie eben Hans, der nicht genug erwirtschaftet mit seiner Fläche und trotzdem überleben muss.
Wobei ich bei Agrarsubventionen immer so ein bisschen empfindlich bin. Letztendlich will die Gesellschaft gerne, dass Naturschutzflächen eingerichtet werden, dass ein Wiesenbrüterschutz stattfindet, dass ein späterer Mähtermin da ist. Und da muss die Gesellschaft mir das bezahlen, damit ich das mache. Eine wirkliche Subvention ist die Basisprämie vielleicht, wobei man da auch sagen kann, das ist ja mal eingeführt, damit die Leute billigere Lebensmittel haben, ne?
Und wer Fördergelder bekommt, wird ja auch kontrolliert. Wie oft kommen die zu dir und was kontrollieren die dann genau?
Naja, über die Menge, einmal die große Fläche, über die vielen Programme, die ich mitmache und die relativ hohe Fördersumme sind die eigentlich jedes Jahr bei mir. Aber das ist auch ein Segen, weil ich dadurch das Ganze so im Griff habe. Ich glaube, schlimm ist, wenn man 10 Jahre nicht kontrolliert wird und die von der Landwirtschaftskammer stehen einem auf einmal auf dem Hof und sagen, wir wollen mal. Also ich hole meine Ordner alle raus und zeige denen, was ich alles habe. Und meine Flächen sind zigmal vermessen worden. Da kann eigentlich relativ wenig passieren, wenn ich nur nicht ganz großen Blödsinn mache.
Stell mal ein paar Projekte vor, die du da umsetzt.
Ich bin Biolandwirt seit 25 Jahren. Da gibt es natürlich ein Förderprogramm für, das heißt BV1. Wenn der Biolandwirt dann noch bereit ist, weniger Dünger einzusetzen auf seinen Flächen, dann kann er das noch aufsatteln, dann gibt's noch ein bisschen mehr. Den moorschonenden Grabenanstau, da verpflichtet man sich über einen Zeitraum von 5 Jahren, die Wasserstände in den Gräben höher zu halten, damit die Wiesen über das nicht abfließende Wasser nasser werden. Und da gibt's dann auch eine Entschädigung für.
Okay, wir haben also festgestellt, es gibt ein Interesse daran, die Moore wieder zu vernässen, weil es uns dabei hilft, klimaneutraler zu werden oder klimaneutral. Und da sind die Moore extrem wichtig. Wie kann man denn überhaupt so ein Moor problemlos zurückzuversetzen? Ich habe irgendwo gelesen, es dauert 10.000 Jahre, um 10 Meter Moor wieder anwachsen zu lassen. Boah, das ist ja ewig. Wo fängt man da an?
1 Zentimeter pro Jahr sagt man, kann Moor wachsen oder auch schrumpfen.
Ja.
Ganz halt, wie es behandelt worden ist. Da gibt es ja richtige Probleme aus der Vergangenheit, wenn man das nur macht. Ich sage ja, wir wollen das, aber ich sage das für meinen Betrieb und für die Gruppe Landwirte, für die ich auch in diesem Arbeitskreis bin, oder wir haben ja auch eine Firma gegründet. Andere sagen natürlich, wir wollen das überhaupt nicht, ne? Kann ich auch verstehen.
Willst du die Seite auch ein bisschen erklären?
Das würde ich gerne, weil da habe ich Respekt vor, hier so zu stehen, als wenn ich der bin, der sagt, ich kann vollkommen verstehen, wer 10 Millionen bei der Sparkasse Schulden hat, weil er einen großen Kuhstall gebaut hat, der kann nicht sein Moor vernässen. Das geht einfach nicht, ne? Oder er muss irgendwie pleite gehen, aber das will die Bank auch nicht unbedingt.
Verstehst du, Kuhlager? Es sind also Landwirte, die haben in die Milchviehhaltung investiert. Wenn du jetzt aber sagst, deine ganzen Weideflächen, die du da draußen hast, die sollen jetzt alle nass, können die Kühe da ja nicht mehr drauf. Und deswegen ist so die Investition in den Stall umsonst, aber das Geld wurde ja trotzdem schon irgendwie ausgegeben.
Ja, und so wie der Beton hart ist, ist das Geld ja nichts mehr wert, ne? Denn ja, den Stall will denn keiner mehr haben.
Das verstehe ich. Und ich bin ja auch der Meinung, dass Landwirte, die Nachhaltigkeit oder die Nachhaltigkeit unterstützen und Moore vernässen, dass die auch finanziell unterstützt werden sollen. Das finde ich muss möglich sein, weil wenn wir, wie du ja auch schon sagst, Hans, wenn wir wollen, dass der Natur besser geht, dass es uns allen und dem Planeten besser geht, dann muss man das bezahlen und das sollten wir alle und da solltet ihr auch Geld für bekommen, finde ich. So.
Ja, dennoch glaube ich, ist das schwierig, das so aufzubauen, auch zum Beispiel die Wertschöpfungskette danach. Nur weil wir wissen, was wir vielleicht auf Moorflächen anbauen könnten, heißt es ja noch lange nicht, dass wir dafür auch den Markt in Deutschland haben. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du schon mal auf Föhr oder Sylt oder irgendeiner süßen Nordseeinsel warst, wenn du da auf die Reeddächer schaust, könnte man ja meinen, dass es alles Reed ist aus der Region. Aber das meiste kommt eigentlich aus Asien. Das heißt, wir müssen auch natürlich wieder global mit anderen Preisen mitkämpfen und dafür muss man es erstmal irgendwie günstig produzieren können.
Das ist bei uns ja ein Problem, dass erdölbasierte Stoffe zu billig sind. Sicherlich, wer sich ein Haus baut und muss da eine LKW-Dämmstoffe kaufen, sagt, das ist irre teuer. Aber alles, was wir machen, wird teurer wie die Sachen, die jetzt auf dem Markt sind. Da können wir nicht gegen an. Jetzt kommen wir so ein bisschen ins Detail. Über unsere Tätigkeiten hat sich mit dem Greifswalder Moorzentrum, das ist ein Hans Suko, die Suko-Stiftung, ehemaliger DDR-Landwirtschaftsminister ist das mal gewesen, und Michael Otto von Otto aus Hamburg, die haben sich überlegt, wir machen eine Allianz der Pioniere. Haben sich da stark gemacht, haben 10, 12 große Wirtschaftsunternehmen, aber richtig große, die sagen, okay, wir wollen gerne diese Sache unterstützen und wollen in die Produkte, die wir herstellen. Bei Otto wäre das zum Beispiel über ihre ganze Verpackung, da könnte unser Gras auch rein zu einem gewissen Anteil. Wer würde uns geholfen? Er würde sagen, okay, meine Firma ist beteiligt an der Rettung der Moore, hat er auch einen Vorteil von, wäre eine Win-Win-Situation. Das Ganze muss sich aber erst entwickeln, ne?
Ja, wir sehen, es gibt viele Lösungsansätze.
Absolut, das klingt gut. Man muss auch dabei ein bisschen aufpassen, dass da nicht große Firmen so Greenwashing betreiben, so einfach nur so tun, hey, ja, wir machen jetzt unsere Verpackung aus Moorgras und in Wahrheit ist es nur, dass man Werbung damit macht. Aber wenn es wirklich funktioniert, finde ich, und wenn es einen Effekt macht, dann finde ich das total sinnvoll und nützlich. Also wir haben festgestellt, man kann Moor vermarkten und es erhalten. Also das ist kein Widerspruch. Und der Landwirt kann damit Geld verdienen, theoretisch. Wie verdienst du schon Geld damit jetzt gerade?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist eher so, dass wir eine Firma gegründet haben, um irgendwann mal Geld zu verdienen, dass die Firma, die Gründung, der Unterhalt der Firma alles Geld kostet. Da sind 20 Landwirte, die gesagt haben, wir machen da mit und wir müssen irgendwann mal in eine Umsetzung kommen, damit wir nicht pleite sind, bevor das überhaupt vernünftig funktioniert hat. Aber ich sehe das so, dass über diese Allianz ein wirklicher Wille der Firmen da ist. Sicherlich ist bei denen auch ein Eigennutz dabei. Das kann man aber ja keinem übel nehmen eigentlich. Aber grundsätzlich wollen die das alles. Das dauert halt alles so ein bisschen noch.
Mhm. Ihr habt gar keinen Moor bei euch auf dem Betrieb, ne Maja?
Nee, wir haben gar keine Moorflächen bei uns oder gar keine Moorböden. Deswegen bin ich also dankbar, dass wir heute einen Gast haben,
ist
damit
das
ich
denn
nicht
noch
über andere Köpfe hinweg sprechen
Hildesheimer Börde oder
Kalberger Land.
Ja, und auch mit Naturschutzgebieten habt ihr nichts am Hut bei euch, ne?
Doch, wir haben schon Wasserschutzgebiete und andere Auflagen, aber sind eben von Moorböden nicht betroffen. Da können wir also, haben wir keinen Hebel, Kohlenstoff einzusparen.
Ja, ist ein absolut wichtiges Thema und ich verliere so langsam meine Angst vor dem Moor. Es ist komisch, ne? Als Kind kriegt man immer so eingebläut, geh nicht ins Moor, es ist gruselig, es ist gefährlich, aber das müssen wir auch mal klären. Ein Moor ist nicht gefährlich, viele Leute denken immer, man sinkt ein und ist weg. Das ist nicht so, habe ich gelernt, denn das Moor ist so dicht, man sinkt da maximal bis zum Knie ein und das war's. So. Und da muss einen jemand rausziehen. Bist du gerne draußen im Moor?
Ich habe es ja vorhin gesagt, ich komme gebürtig aus dem Harzvorland. Als ich ins Moor gekommen bin, habe ich gedacht, meine Güte, wo bist du hierher gekommen? Ne? Ich habe den Onkel zwar als kleines Kind mal ein paar Mal besucht, aber so richtig vor Augen geführt ist mir das erst worden, das Ganze, als ich da wirklich gelebt habe. Und die ersten 4, 5 Jahre, wenn da einer gesagt hätte, du kannst auch wieder gehen, dann wäre ich vielleicht sogar froh gewesen, weiß ich nicht. Aber mittlerweile ist es so, dass ich mit Herz und Seele da lebe. Also das ist meine Region und da bin ich auch zufrieden mit.
Sehr gut. Vielleicht kannst du uns verraten, was du brauchst, um auch in Zukunft deine Moorböden zu bearbeiten. Weil du aktuell kannst du eigentlich noch nicht davon leben. Es ist quasi gerade so eine spannende Phase. Was bräuchte man denn, um davon leben zu können?
Wir müssen zu einer Umsetzung kommen, dass wir wirklich einen wirtschaftlichen Aspekt in unseren Aufwüchsen haben, dass wir mit dem Heu, was wir produzieren oder dem Gras irgendwie Geld verdienen können. Kann ich auch kurz erzählen. Ich bin gerade dabei, unser Betrieb hat ein Ferienhaus, ich will gerne ein zweites bauen und würde das gerne mit Dämmstoffen aus unseren Gräsern bauen. Soweit alles, was aus den Gräsern geht, und das ist sehr viel. Man kann selbst so eine Tischplatte oder sowas könnte man aus Gräsern machen. Dann muss das richtig gepresst werden und da geht unheimlich viel. Das Problem ist, dass man diese Stoffe überhaupt noch nicht in Handel bringen kann, weil die natürlich zertifiziert sein müssen. Die müssen Brandschutz, Fäulnisschutz und sowas alles geprüft und bewertet worden sein. Das gibt es nicht.
Jetzt hast du schon mal so einen eigenen kleinen Baustein von dir in der Hand? Also du kennst das fertige Produkt?
Ja.
Okay.
Das gibt es alles schon, aber halt nur im Labormaßstab. Also kleine Sachen.
Ja.
Jetzt versuchen wir mit diesem Ferienhaus die Firmen auch dazu zu kriegen, das größer zu denken. Das wird aber auch alles noch Jahre dauern, ne?
Ja, dann müssen wir dringend in Jahren nochmal eine Folge dazu aufnehmen, wenn es schon ein bisschen weiter ist.
Ja, aber das könnte ja wirklich eine Zukunft sein, dass man mit dem, was das Moor natürlicherweise hergibt, dann etwas baut, was nachhaltig ist und ja auch den Kohlenstoff dann speichert.
Und nur so, wenn wir beweisen, dass das möglich ist, wird das ja ein Multiplikator werden, dass die Sache größer gedacht wird, weil so würde kein Landwirt freiwillig seine schöne Milchviehherde aufgeben und sagen, ich bin jetzt bereit, mein Moor zu vernässen, um da kein Geld drauf zu verdienen.
Ja. Verstehe ich total. Und man will euch ja auch nicht zwingen. Also
das geht auch ja nicht. Ne?
Ja. Sondern es muss über Freiwilligkeit funktionieren, aber muss halt auch Anreize geben. Ne? Ich verstehe auch schon irgendwie, dass Landwirte da Geld verdienen müssen.
Ja, dann hatte ich noch eine Frage dazu. Wie sieht denn das mit der Technik aus? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr da mit einem ganz normalen Traktor drüber fahren könnt, sondern ich denke mal, ihr braucht auch raupenähnliche Fahrzeuge. Ich stelle mir das teuer vor.
Das ist sehr teuer. Da gibt's aber auch ein Förderprogramm. Habe ich auch mitgemacht, habe ich bewilligt gekriegt. Ein Trecker, der ganz wenig Bodendruck hat, der denn da fahren könnte. Wobei bei der Größe unserer Flächen, also ich rede jetzt wieder von diesen 10.000 Hektar da bei uns, nützt ja ein Trecker nichts, ne? Es gibt auch, die Holländer sind da ja sehr weit, so alt umgebaute Pistenraupen, die vorne ein Mähwerk haben oder ein Häcksler oder was auch immer. Also die Technik ist da, das muss nur in eine Umsetzung kommen, das Ganze.
Bald hast du deinen ersten Urlauber, Kuhlager, der da im Moorferienhaus mit dem Pistenfahrzeug schöne Ferien auf dem Land macht, Kuhlager.
Also ohne es zu wissen, dass ich im Moor bin, war ich ja schon mal bei euch, fällt mir gerade auf. Ich war mal beim Erntefest in Neu-St. Jürgen. Das ist doch bei euch, ne?
Das ist ein Nachbarort von uns. Erntefest ist natürlich irgendwie August, September.
Ja.
Dann ist es ja eigentlich trocken. Also man müsste jetzt kommen. Ne?
Ja, jetzt, wo es so richtig schön nass ist.
Ja, genau.
Tatsächlich habe ich mir sehr wohl gefühlt und hatte auch kein bisschen Angst da bei euch.
Das finde ich auch richtig gut.
Ja, vielen Dank, Hans, dass du uns mal so ein bisschen Einblick gegeben hast in den Zwiespalt von Menschen, die mit dem Moor zu tun haben, damit wirtschaften müssen und das Moor erhalten und auch wieder neu aufbauen wollen. Da ist vieles möglich und wir wünschen dir natürlich irgendwie ganz viel Glück, dass da in Zukunft noch mehr für dich geht.
Und ich denke, wir konnten mit dieser Podcast-Folge sehr gut zeigen, ja, in welcher Situation wir aktuell sind. Wir haben das Wissen, was für ein wahnsinniger Hebel in der Landwirtschaft liegt, um Kohlenstoff einzusparen. Aber wir wissen auch, dass es nicht so schnell geht, erstens, dass es sehr teuer ist, zweitens, und dass wir den Absatzmarkt dafür brauchen und dass man das eigentlich nicht so richtig planen kann.
Ich denke, wenn die Politik uns unterstützt, die Landwirte, die können das schon. Also das ist der Landwirt seit eher gewohnt, sich auf schwierige Situationen einzustellen und irgendeine Lösung zu finden.
Und sich auch der Natur anzupassen.
Und sich der Natur anzupassen.
Hand in Hand.
Genau.
Könnte das klappen.
Nur so funktioniert es.
Wunderbar. Schönes Schlusswort, Hans. Schön, dass du bei uns warst. Da haben wir eine Menge gelernt heute. Und mich würde mal interessieren, liebe Hektis, ob ihr überhaupt schon mal in einem Moor wart? Ob ihr überhaupt wisst, was ein Moor ist? Ob ihr so wie ich Schiss vor dem Moor habt, weil ihr diese gruseligen Geschichten kennt? Also Moor, was macht das mit euch?
Ich, liebe Hektis, würde von euch gerne wissen, wusstet ihr überhaupt schon, was für ein Hebel in der Landwirtschaft liegt im Moorbereich? Also in meiner Welt lese ich das fast täglich, was wir daran alles ändern sollten. Ich würde gerne wissen, ob man das auch außerhalb der landwirtschaftlichen Bubble schon mal mitbekommen hat. Und dann würde ich gerne von den Landwirten wissen, wie bewirtschaftet ihr denn aktuell eure Moorböden und was kommt da auf euch zu?
Und vielleicht noch eine spannende Frage. Seid ihr der Meinung, wir sollten den Landwirten vielleicht noch ein bisschen mehr bezahlen, damit sie Moore in Moore zurückverwandeln können? Also trockengelegte in Verneste. Sollten wir das machen oder sagt ihr lieber nicht? Würde mich wirklich mal interessieren, eure Meinung. So.
Hektier Post.
Dann haben wir zu der letzten Folge Kuhlage oder zu einer unserer letzten Folgen eine ganz, ganz tolle Nachricht erhalten, und zwar von Gabriele. Kannst du dich noch daran erinnern, dass uns eine Hanna geschrieben hat, die gefragt hat, ob es ein Fantreffen geben könnte?
Ja.
Hanna ist 13, kommt aus Berlin und hatte uns damals geschrieben, ob sie sich mal mit uns treffen kann und dass sie so gerne unseren Podcast hört. Und wir haben sie jetzt eingeladen und hatten ihre Nachricht auch in einer anderen Folge vorgelesen. Und jetzt schreibt uns die Oma. Sie heißt Gabriele und sie sagt: Wisst ihr, liebe Maja und lieber Kuhlage, dass ihr meine Hekti-Enkeltochter Hanna aus Berlin so glücklich gemacht habt? Ich mag ja, dass sie Hekti-Enkeltochter sagt. Ihre Mail an euch wurde im Podcast vorgelesen und ihr Wunsch, euch persönlich kennenzulernen zu dürfen, in die Warteschleife gelegt. Seitdem habe ich Hanna so beseelt erlebt.
Ach, ist das süß.
Und dann sagt sie noch dazu, mit ihrer Begeisterung hat sie es geschafft, dass sogar die Oma sich ab sofort eurem Podcast anhört, um alle Fragen, wie zum Beispiel, weißt du, was eine Nullparzelle ist, beantworten zu können. Gratulation an Maja Muckwitz und Andreas Kuhlage für so viel Feuer, das ihr bei Jung und Alt zu entfachen versteht. Ich glaube, wegen dir schalten die Alten ein, Kuhlage.
Das ist Frechheit.
Und wegen mir die Jungen.
Egal, warum ihr einschaltet, seid dabei bei 63 Hektar und vor allem erzählt es weiter. Wir freuen uns über jede Menge neue Hörerinnen und Hörer und jede Menge Follower. So, hast du noch was für mich?
Ach was.
Ich liebe das, dass ich hier am Ende nochmal mit meinen Rubriken um die Ecke kommen darf. Und zwar habe ich noch die Ach was Rubrik. Mit der versuche ich dich immer so ein bisschen zu überraschen. Und ich dachte mir, ich vermixe jetzt mal zwei Welten, deine und meine, so wie wir das hier immer im Podcast machen. Du kennst dich doch bestimmt mit Formel 1 aus, richtig?
Ja, so ein bisschen.
Manchmal bei dir, machst du es hier manchmal an?
Ja, ja, schon.
Dann sag dir doch Sebastian Vettel etwas.
Selbstverständlich, ehemaliger Weltmeister.
Ich habe neulich gelesen, Sebastian Vettel tauscht Rennwagen gegen Traktor.
Was heißt denn das?
Der macht jetzt eine kleine landwirtschaftliche Ausbildung und lebt auch auf einem Bauernhof in der Schweiz. Und wenn er alle Prüfungen besteht, dann eignet er sich dafür, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen.
Ach was,
mhm.
Der schnellste Landwirt der Welt. Ja, toll. Mensch, jetzt sind wir schon fast am Ende und ich darf euch noch sagen, dass es ja auch viele andere Podcasts gibt, die auch gut sind, neben unserem. Einige sogar sehr gut. Und ich habe da einen entdeckt, den möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Der heißt 10 Minuten Wirtschaft. Der kommt von den Kollegen von NDR Info und die liefern in diesem Podcast jeden Tag Infos über Wirtschaft. Zum Beispiel, warum ist unser Strom teuer, selbst wenn er an der Strombörse fast gar nichts kostet? Also, wie setzen sich Strompreise zusammen? Es ist unfassbar kompliziert, aber auch wahnsinnig faszinierend. Also, das wird da erklärt. Oder lohnt es sich, eine Wärmepumpe zu kaufen? Alles natürlich super recherchiert, weil öffentlich-rechtlich. Und die gibt es, wie unseren Podcast 63 Hektar, in der ARD Audiothek. 10 Minuten Wirtschaft, hört da unbedingt mal rein.
So sieht's aus. Und wir bedanken uns fürs Reinhören und Zuhören. Und wir beide freuen uns schon auf die nächste Folge.
Bis dahin.
Tschüss.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.